ARD. SWR Kultur. Forum.
80 Jahre Hiroshima, wie hat die Atombombe die Welt verändert? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Der 6. August 1945 ist ein Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Die USA warfen an diesem Tag eine Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima. Seitdem ist die Vernichtung allen Lebens als Folge eines Krieges eine ernstzunehmende Möglichkeit. Der russische Präsident Putin droht mit dem Einsatz von Atomwaffen. Die Europäer fürchten, den Schutz der USA zu verlieren. Die Welt rüstet auf. Und wie geht es weiter? Darüber diskutieren in diesem Forum hier in SWR Kultur Professor Dr. Marina Henke von der Hertie School in Berlin. Sie leitet dort das Center for International Security. Wolfgang Richter, Sicherheitsexperte und Oberst AD. Und Dr. Med. Lars Pohlmeier, Arzt und Vorstand der deutschen Sektion der Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs, kurz IPPNW. Er hat sich von Anfang an in einer Kampagne zum Verbot von Atomwaffen engagiert. Diese Kampagne heißt ICAN. Man braucht sich die Abkürzungen nicht zu merken, aber wichtig ist, dass die Ärzteorganisation 1985 den Nobelpreis bekommen hat und deren Kampagne 2017 ebenfalls. Herr Pohlmeier, bewegt sich die Welt heute auf eine Welt mit weniger oder mit mehr Atomwaffen zu?
Ja, wenn man die Zeitung liest, dann denkt man, dass alles nur schlimm ist und die Welt sich auf den Abgrund zubewegt und die Atomwaffen haben dann natürlich eine zentrale Bedeutung. Ja, ich sehe das manchmal so wie zwei Züge, die in entgegengesetzte Richtungen fahren oder vielleicht auch manchmal aufeinander zufahren. Ich weiß nicht genau, wie ich es manchmal empfinden soll. Die Rüstungskontrolle steckt ja in einer fundamentalen Krise. Eine ganze Reihe wichtiger Rüstungskontrollen und Abrüstungsverträge und Vereinbarungen sind gekündigt worden. Unter anderem das Raketenabwehrabkommen, dieses INF-Vertrag zur Rüstungskontrolle über Mittelstreckenraketen in Europa. Auch das Iran-Abkommen zum Beispiel, Atomabkommen mit dem Iran, wie auch andere Abkommen. Zum Glück haben wir noch die zentrale Vereinbarung, wenn es um Atomwaffen geht, mit dem Atomwaffensperrvertrag von 1970, der ebenfalls unter Druck ist. Nordkorea hat den Vertrag verlassen, der Iran hat das angekündigt, das vielleicht zu tun. Das ist die eine Seite. Zudem läuft das Abkommen über strategische Atomwaffenbegrenzung zwischen den USA und Russland 2026 aus. Und es gibt leider derzeit keinerlei Bestrebungen, das zu verlängern. Das ist uns noch gar nicht so bewusst in der öffentlichen Debatte, scheint mir. Aber es gibt eben auch eine Gegenseite. Und das ist das, was mich trotzdem ermutigt, ehrenamtlich mich in diesem Bereich weiter zu engagieren. Das ist der Atomwaffenverbotsvertrag. Da ist eine Gegenwelt, die es gibt, ein Vertrag, den mehr als 122 Länder unterstützen und jetzt fast 100 Länder auch ratifiziert haben. Der ist internationales Recht. Da haben die Länder, die teilnehmen, entschieden, auf Atomwaffen zu verzichten, keine Atomwaffen auf ihrem Boden zu stationieren und auch, das ist mir als Arzt besonders wichtig, eine Kompensation zu überlegen und zu etablieren für die Opfer des Atomzeitalters, also den Menschen, die keine Stimme haben und die Opfer dieser atomaren Wahnsinnsrüstung waren über die Jahrzehnte, einen Ausgleich zukommen zu lassen.
Herr Richter, als Sie Mitte der 60er Jahre Soldat wurden, war der Rüstungswettlauf schon in vollem Gange. In dem Film Oppenheimer, der vor 2 Jahren in die Kinos kam, gibt es diesen einen Moment, wo die erste Atombombe auf dem Testgelände gezündet wird. Die Kinobesucher erleben diese Augenblicke in vollkommener Stille. Es ist ein genialer Trick der Regie, die Explosion nicht als Getöse, sondern als stummes Entsetzen zu präsentieren. War Ihnen als Offiziersanwärter, aber auch später klar, was diese Waffe für die Menschheit bedeutet?
Ja, ich denke, es war vollkommen klar, was die Waffe bedeutet. Man muss sich nur mal anschauen, welche Wirkungen Nuklearwaffen haben. Dass man heute also eine Waffe, die in Hiroshima im ersten Ansatz an die 100.000 Menschen umgebracht hat, als taktische Atomwaffe bezeichnet, kennzeichnet hier die Situation. Man muss sich da eben einfach vergegenwärtigen, dass diese Druck- und Hitzewelle und auch die Verbrennung, die dadurch entsteht, über Kilometer hinausgehen und ganze Landstriche also ausradieren. Ich glaube, das war mir auch damals als junger Offizier schon ziemlich klar. Aber später, wenn man sich damit dann professionell beschäftigt, kommt man natürlich auf die Frage der Glaubwürdigkeit von Abschreckungsstrategien, der Notwendigkeit vielleicht auch von Abschreckungsstrategien, vor allen Dingen, wenn man sich militärisch unterlegen fühlt. Und vor allen Dingen kommt man dann auf die Frage, wie glaubwürdig ist es, dass eine Nuklearmacht, die mit einer anderen Nuklearmacht einen gegenseitiges Gleichgewicht, aber auch ein Gleichgewicht des Schreckens hält, das heißt die gegenseitige Zerstörungsfähigkeit hat, dann glaubwürdig signalisieren kann, dass sie für einen Nicht-Nuklearwaffenstaat, der ein Verbündeter ist, mit nuklearen Mitteln eintritt. Und da kommen die eigentlichen Fragen von Logik und Konzeption, die nicht so einfach zu beantworten sind und die ich jetzt auch nicht in einem Satz natürlich hier erklären kann. Aber ich glaube, darüber müssen wir doch deutlich sprechen, gerade wenn man heute über europäische Nuklearwaffenoptionen spricht oder eine erweiterte französische. Das sind die eigentlichen Fragen, die geklärt werden müssen.
Frau Henke, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung unter anderem mit dem Stand und der Entwicklung nuklearer Kriegsführung. Die Russen drohen uns heute wieder mit ihren Atomwaffen. Meinen die das ernst oder halbernst? Man weiß es nicht so recht. Man möchte es sich auch kaum vorstellen, aber wie wahrscheinlich ist es, dass sich Hiroshima und Nagasaki irgendwann eines Tages wiederholen?
Immer noch sehr wahrscheinlich, leider. Und der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat eben genau dazu geführt, dass Atomwaffen wieder so enorm populär geworden sind. Warum? Weil sie im Endeffekt zeigt, dieser Angriffskrieg zeigt, dass Atomwaffen funktionieren. Dieser Krieg in der Ukraine wäre ganz anders geführt worden, vor allem von der Seite von den USA und von NATO gegenüber Russland, wenn Russland nicht diese atomaren Drohungen konstant wiederholen würde. Präsident Biden hat mehrmals gesagt, er führt diesen Krieg mit seinen Händen sozusagen verbunden hinter dem Rücken, weil er eben diese nukleare Eskalation fürchtet. Und die muss man auch fürchten. Man will es nicht riskieren. Aber Russland wäre in einer viel schlechteren Lage, wenn es nicht diese Atomwaffen hätte. Und was lernt die Welt davon? Was lernt ein Staat wie Iran, aber auch Saudi-Arabien, auf eine gewisse Weise auch unsere europäischen Nachbarländer, Südkorea, Japan? Die lernen davon, dass man Nuklearwaffen haben sollte, um auf der einen Seite sich sicher zu fühlen, aber auch auf der anderen Seite eben dann Kriegsziele zu erreichen, Kriege führen zu können, die man sonst nicht führen könnte. Und ich glaube, das ist eben die drastische Nachricht von diesem Krieg und auch diesem neuen Zeitalter. Man spricht, dass wir jetzt das vierte nukleare Zeitalter angefangen hat. Das erste war das vom Zweiten Weltkrieg, das war Hiroshima und Nagasaki, das zweite Zeitalter war das des Kalten Krieges. Dann begann ein drittes Zeitalter in den 90er Jahren mit viel Optimismus, wo hier Herr Pohlmeier schon erwähnt hat. Und jetzt sind wir eben in diesem vierten Zeitalter, wo eigentlich wieder die Wichtigkeit und der Einfluss von Atomwaffen gestiegen ist und mehr Länder, so scheint es zumindest, wieder nach Atomwaffen streben.
Schauen wir nochmal zurück in dieses erste Zeitalter. Die Russen, namentlich Stalin, nahmen die Bombe 1945 auf Hiroshima relativ gelassen hin. Sie waren über einen Spion schon gut informiert, was die Amerikaner damals natürlich nicht wussten. Und dann beschlossen sie, selbst Atomwaffen zu entwickeln und zu bauen. Wäre dieser Rüstungswettlauf damals in den späten 40er Jahren noch zu verhindern gewesen oder war er unausweichlich?
Die Sowjetunion hat bereits seit 1943 an Atomwaffen gearbeitet. Sie war zu jedem Zeitpunkt, glaube ich, gut informiert über den Stand der Ereignisse oder der Entwicklung in den USA. Und als dann in Potsdam im Juli 1945 gemeinsam die Deklaration erfolgte, dass die Japaner kapitulieren müssten, und zwar bedingungslos, und dass die Amerikaner bereit wären, diese Waffe einzusetzen, dann hat Stalin natürlich als Reaktion darauf seinen eigenen Wissenschaftlern gesagt, sie mögen diese Entwicklung im eigenen Lande beschleunigen. Sie ist aber nicht dadurch erst ausgelöst worden. Und dann ergibt sich natürlich die Frage, warum ist eigentlich dieser Einsatz auf Hiroshima und Nagasaki nur 3 Tage später erfolgt? Da teilen sich ja die Geister. Die einen sagen, um die Verluste der Amerikaner, die sie befürchteten, bei einer Landung auf Japan zu verhindern. Und die anderen, das scheint mir realistischer zu sein, weisen darauf hin, dass Japan ja kapitulationsbereit war, dass es nur wenige Punkte gab, die sie erhalten wollten, unter anderem natürlich ihren Kaiser, den Tenno. Und dass die Aussichtslosigkeit der Lage ohnehin für Japan eigentlich keinen zweiten, zumindest keinen zweiten Einsatz erforderte. Aber wohl der sowjetische Angriff auf Japan am 8. August, also einen Tag vor Nagasaki, der verhindert werden sollte, zumindest der Erfolg aus amerikanischer Sicht. Man wollte keine doppelte Besatzung Japans haben, geteilt mit sowjetischen Truppen. Und ich glaube auch, das ist letztlich der Zeitpunkt gewesen, wo der Wettlauf dann begann, dass er zu verhindern gewesen wäre. Zu dem Zeitpunkt glaube ich nicht, denn die beiden Mächte waren die dominierenden Mächte und Großbritannien hat sich kurze Zeit darauf mit eigenen Entwicklungen eingeschaltet. Die Geschichte können wir nicht revidieren. Die Frage ist, was wir heute daraus lernen.
Gab dennoch einen politischen Plan, den Baruch-Plan, wo im Prinzip sich die USA bereit erklärt hatte, seine Waffen abzugeben, unter der Bedingung, dass alle anderen Länder sich auch dazu verpflichten, keine Atomwaffen herzustellen. Und sie wollten auch ein angemessenes Inspektionssystem unter der Aufsicht von der UNO damals erstellen. Und dieser Plan wurde de facto von der Sowjetunion abgelehnt. Und natürlich schon mit diesen ganzen, also das Misstrauen und was Herr Pohlmeier gerade berichtet hat, also einfach diese Existenz des Nuklearprogrammes und das Wissen auch, dass die Sowjetunion fähig war, diese Nuklearwaffen selbst zu bauen, bestand natürlich. Ja. Aber im Großen und Ganzen, es gab diese Initiative, natürlich kann man sagen, wie ernst war es denn USA in diesem Moment? Aber trotzdem gab es einen Plan, diese Atomwaffen abzuschaffen und dieser Plan ist sozusagen ins Wasser gefallen.
Aber trotzdem hat sich aus der Gesellschaft heraus nie der notwendige Gegendruck entwickeln können, um dann diesen Rüstungswettlauf, die Rüstungsspirale, wie wir es auch genannt haben, einzubremsen. Das hat relativ lange gedauert, bis es dann zu den ersten Abrüstungs- und Kontrollverträgen kam.
Ja, das ist sicher so. Ich möchte noch mal eins sagen, was wichtig ist, auch in dem, was Herr Richter gerade sagt, zu den Atombombenabwürfen. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass die Atombombenabwürfe den Krieg nicht beendet haben oder Kriege nicht beenden können. Das ist ja im Grunde die Argumentationslinie in den USA, die sozusagen eine Notwendigkeit, die unabdingbar gewesen sei, um den Krieg zu beenden, postulieren und damit die Atombombenabwürfe rechtfertigen. Und da, denke ich, muss man ganz klar sagen, das kann man nicht so sehen. Das sind andere Motive gewesen, die im Grunde, ich würde sagen, Völkerrechtsverbrechen waren, wenn ich das, also ich bin nicht als juristischen Begriff, sondern als humanitären Begriff angesichts des Leidens. Es gab keine militärische Notwendigkeit für die Atombombenabwürfe in Japan und das ist ein ganz schlimmes Verbrechen, egal was die japanische Regierung vorher gemacht hat. Zur Rolle der Zivilgesellschaft. Ich, wenn ich so sehe, wie es mir selber auch geht, emotional, dann habe ich eine sozusagen Selbstbeobachtung, die mich selber bewegt und auch motiviert. Zum einen die Frage, Japan, das ist ein Ereignis, was weit weg war. Ich bin ja jung, also ich habe das ja aus Geschichtsbüchern sozusagen, Hiroshima, aber dann zu sehen, das ist ein Ereignis, was weit weg ist und auch kulturell in einem anderen Land. Und meine erste Reise nach Hiroshima hat mir vor Augen geführt, dass dieses unglaubliche Leiden der Menschen, dass das auch mich treffen kann. Das ist eine wirkliche Urerfahrung, die ich gemacht habe, als ich in Hiroshima war. Und das ist was, was mich doppelt motiviert, mich dafür einzusetzen. Und ich glaube, dass da ein Punkt ist, der dann doch zu gesellschaftlichen Aktivitäten geführt hat. Wenn ich an die Gründungsgeschichte meiner humanitären Ärzteorganisation denke, dann ist das begründet 1962 durch einen Artikel im New England Journal of Medicine, einer der renommiertesten Medizinzeitschriften, wo ein Atomwaffenangriff übertragen wurde auf die Stadt Boston, wo man also illustriert hat, das ist kein historisches Ereignis in Hiroshima, sondern das könnte heute und das könnte bei uns passieren. Und das ist das, was immer noch gilt. Und das, denke ich, ist etwas, was Menschen motiviert hat. In den 60er Jahren sind dann die politischen Bewegungen gegen die oberirdischen Atombombentests weltweit aufgetreten. Das hat ja letztlich dann auch durch, denke ich, gesellschaftlichen Druck zum Atomwaffensperrvertrag geführt. Und der Atomwaffenverbotsvertrag, der ja ein aktuelles Ergebnis politischer und diplomatischer Aktivitäten ist, der stammt ja von 2017 in Kraft getreten, 2021. Also das ist nicht historisch, sondern das ist jetzt erfolgt. Das ist ein wunderbares Ergebnis von Zusammenarbeit, wie ich es immer nenne, gutwilliger Regierung, wie zum Beispiel Österreich, Mexiko und der Zivilgesellschaft, wie der IPPNW und unserer Kampagne mit mehr als 600 Organisationen, die daran teilhaben, und dem Internationalen Roten Kreuz als unabhängiger Zeuge zu sagen, Auswirkungen eines Atomwaffeneinsatzes sind so unfassbar grausam weltweit, dass diese Waffen deswegen verboten werden müssen.
Lassen Sie mich bitte da noch mal etwas sagen. Die Aussage, die Atomwaffen sind nicht geeignet, um den Krieg zu beenden, das hätte Nagasaki und Hiroshima gezeigt, da bin ich mir nicht so sicher. Die Amerikaner wollten den Krieg eher beenden, bevor die Sowjetunion eingreifen konnte und bevor man sich sozusagen die Besetzung der japanischen Insel mit der Sowjetunion teilen musste. Aber die Frage, die sich stellt, ist, unter welchen Umständen kann man einen solchen Krieg beenden oder überhaupt abschrecken? Und funktioniert das dann auch, wenn man jetzt über die Abschreckung zwischen zwei oder mehreren Nuklearwaffenstaaten spricht? Und muss man dann nicht die Frage stellen, kann diese Abschreckung Kriege verhindern? Das wäre also die eigentliche Diskussionsgrundlage. Was den nuklearen Verbotsvertrag betrifft, glaube ich, war es nicht der gesellschaftliche Druck, der hier eine große Rolle spielte, sondern das gemeinsame Interesse, erstaunlicherweise in der tiefsten Kälte des Kalten Krieges zwischen Großbritannien, Sowjetunion und den USA, eine Atombewaffnung anderer, vorrangig Deutschlands, zu verhindern. Das sollte man historisch nicht aus Acht lassen.
Frau Henke, was ist der stärkere Hebel Ihrer Ansicht nach? Die Abschreckung mit Atomwaffen oder ein völkerrechtlicher Vertrag wie der Atomwaffenverbotsvertrag, den Herr Pohlmeier erwähnt hat?
Es gibt hier übrigens einen kleinen Unterschied. Es gibt den Atomwaffensperrvertrag, genau. Den NPT, der wurde in den 60er Jahren verhandelt, und den Atomwaffenverbotsvertrag, der wurde jetzt erst in den Nullerjahren verhandelt. Also das sind zwei verschiedene Verträge. Und der Sperrvertrag erlaubt, dass es 5 Atomwaffenstaaten gibt, die Vereinigten Staaten, Russland, Großbritannien, Frankreich und China. Und erlaubt eben auch die zivile Nutzung von nuklearer Energie. Der Atomwaffenverbotsvertrag verbietet sozusagen alle Nuklearwaffen. Also es sind zwei verschiedene Verträge und ich wollte nur, dass es klar ist.
Aber zu Ihrer Frage. Ja, setzen Sie mehr aufs Völkerrecht oder mehr auf die Macht des Militärs?
Schauen Sie, wenn es nur Demokratien auf dieser Welt geben würde, dann glaube ich, hätte diese Stimme des Volkes sehr viel zu sagen. Und dann stimme ich mit Herrn Pohlmeier völlig ein, dass das Volk und eben auch dieses Schrecken, dieses immense Leid, das verursacht wurde in Hiroshima, Nagasaki, dass das eben auch die Bevölkerung bewegt und dann zu solchen Verträgen wie zum Beispiel den Atomwaffenverbotsvertrag führen kann. Aber wir haben leider immer mehr und mehr Autokratien und Diktaturen in dieser Welt und da zählt die Stimme des Volkes leider nicht so viel. Und deshalb sehen wir eben auch dieses große Interesse von diesen Diktaturen, Russland allen voran, die wieder aufrüsten, aber auch China, auch sehr stark in einem Aufrüstungsprozess. Man schätzt, dass es bis zu 1000 nukleare Sprengköpfe in den nächsten 4-5 Jahren produzieren möchte. Und deshalb bin ich leider da ein bisschen skeptisch, ja, dass wirklich diese Stimme des Volkes und das internationale Recht hier gewinnt. Eher sehe ich die Tendenz, dass die Autokratien und ihr Verlangen nach Macht gerade mehr Aufwind gewinnen.
Frau Henke, ich würde davor warnen, die Diskussion zu verengen auf die gesellschaftlichen Fragen Demokratien versus Autokratien. Das ist nicht die Antwort von allem. Wir haben ja eine Periode erlebt, eine Hochrüstung im Kalten Krieg mit über 70.000 Nuklearwaffen auf den beiden wichtigsten Seiten, nämlich amerikanische und russische oder sowjetische Atomwaffen. Und wir haben eine Welle der Abrüstungsbereitschaft dann gesehen auf der Grundlage der gegenseitigen Vernichtungsfähigkeit, die immerhin dazu geführt hat, dass wir heute etwa mit 13.000 Atomwaffen weltweit rechnen müssen, wovon allerdings immer noch fast 90% in den Händen der USA und der Sowjetunion sind. Und es sind andere Atomwaffenstaaten hinzugekommen, wo dann auch diese Gesellschaftsfragen eher weniger eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, wir müssen da realpolitisch an die Sache herangehen und uns die Frage stellen, unter welchen Umständen kann Rüstungskontrolle zum Erfolg kommen und was müssen wir tun, damit diese Erfolgsschiene, die wir ja immerhin bis in die frühen 2000er hatten, irgendwann wieder aufgenommen werden kann und fortgesetzt werden kann. Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass der New START-Vertrag, also der letzte Abrüstungsvertrag zwischen den USA und der Sowjetunion, im nächsten Februar ausläuft. Und ich glaube, an der Stelle muss man sich gute Argumente überlegen, was man tun kann, um zu verhindern, dass dann ein neues Wettrüsten eintritt und das möglicherweise unter Einbeziehung anderer Nuklearwaffenstaaten. Die USA wollen natürlich China mit einbeziehen, obwohl sie noch lange nicht so weit sind. Aber sie haben ja eine geschätzte Zahl genannt, auf die man möglicherweise spekuliert in den nächsten 5-6 Jahren. Also wird es wichtig sein, dass zwischen diesen Nuklearwaffenstaaten wieder ein Dialog erfolgt und damit auch die Möglichkeit, zunächst über Transparenz, aber dann vielleicht auch über Begrenzungen zu einem neuen Erfolg der Rüstungskontrolle zu kommen.
New START, das sollte man vielleicht an dieser Stelle kurz erklären, ist der letzte große Vertrag zur Begrenzung nuklearer Waffen. Und danach bewegen wir uns in einen rechtlosen Zustand, völkerrechtlich gesehen, oder?
Nein,
Nein, wir bewegen uns in keinen rechtslosen Zustand, weil es den, jetzt sind so viele Verträge.
Ja,
der Atomwaffensperrvertrag von 1970 ist das zentrale Instrument für internationale atomare Rüstungskontrolle und übrigens auch eine Abrüstungsaufforderung. Da würde ich es nochmal anders sagen, als Frau Henke das eben sagte. Das Interessante an Atomwaffensperrvertrag ist ja, dass dort, und das war damals, das haben Sie zu Recht gesagt, das Interesse der Atomwaffenstaaten, dass sie ein Privileg haben, in diesem Vertrag Atomwaffen zu besitzen. Die sind in diesem Vertrag, daher rührt der Begriff der Atomwaffenstaaten aus diesem Vertrag. Großbritannien, Frankreich, USA, Russland und China. Diese fünf sind die Atomwaffenstaaten in diesem Vertrag. Aber der Deal, der damals geschlossen wurde mit der großen Staatenwelt, war, die Nicht-Atomwaffenstaaten haben A, Zugang zu ziviler Nutzung von Atomenergie. Dass das problematisch ist, sehen wir am Beispiel Iran. Und das Zweite, und das wird in der Debatte bei uns auch total vernachlässigt, und ich weiß nicht, warum das so ist, ehrlicherweise, vielleicht wissen Sie das, Herr Richter und Frau Henke, es gibt eine Verpflichtung der Atomwaffenstaaten, ihre Atomwaffen abzurüsten, unter Artikel 6 des Atomwaffensperrvertrages. Es gibt eine völkerrechtliche, verbindliche Verpflichtung, die auch nationales Recht ist, auch in den USA, Atomwaffen abzuschaffen. Und dieser Prozess ist aber nicht geregelt, deswegen müssen da ergänzende Maßnahmen machen. Und damit kommen wir zurück zu der Frage, internationales Recht oder Abschreckung. Das internationale Recht ist natürlich schwach, das wissen Sie besser als ich, als Nicht-Jurist und Nicht-Völkerrechtler. Aber die Frage ist, ob das die richtigen Alternativen sind, weil die Frage, das ist eine der zentralen Fragen aus meiner Sicht, funktioniert Abschreckung eigentlich? Und das ist eine zentrale Debatte. Es wird jetzt so getan, als ob die Abschreckung funktionieren würde und vielleicht sogar einen, ich nenne das jetzt mal Frieden in der Debatte der Abschreckungsbefürworter erhalten hätte in den letzten Jahrzehnten. Aber stimmt das eigentlich? Haben wir nicht tatsächlich, wie das General Lee Butler, der Oberbefehlshaber der Atomstreitkräfte oder Atomic Command in den USA gesagt hat, Glück und Gottes Segen gehabt, dass das nicht schiefgegangen ist? Ich glaube, dass die Frage, ob Abschreckung funktioniert, eigentlich die zentrale Frage ist. Und ich habe da meine Zweifel. Und das Problem ist, dass wenn sie nicht nachhaltig und langfristig funktioniert, dann gehen wir ins Verderben und dann ist das kein Weg, um in die Zukunft zu gehen.
Sie haben natürlich recht, dass der Artikel 6 des Nichtverbreitungsvertrags auf die Abrüstung der fünf privilegierten Kernwaffenstaaten abzielt. Allerdings ist das gekoppelt an den Begriff der generellen Abrüstung. Und nun würden die Kernwaffenstaaten natürlich sagen, ja, es ist ja auch viel passiert. Zwischen den USA und Russland hat es viele Verträge gegeben, der letzte, der New START-Vertrag. Und man ist ja heruntergekommen von einer Vielzahl, also von 70.000 Atomwaffen auf jetzt noch insgesamt 13.000. Allerdings ist das nur eine numerische Bewertung. Die Frage ist natürlich, unter welchen Umständen kann es denn zu einer wirklichen Abrüstung kommen, die dann zum Beispiel die Vision von Obama einer nuklearwaffenfreien Welt realistisch erscheinen lässt. Und ich glaube, die Europäer haben in der Zeit von, sagen wir mal, den späten 90er Jahren und Anfang der 2000er eine gute Erfahrung gemacht, indem sie über den Begriff der Sicherheitskooperation innerhalb der OSZE eine Vielzahl von Rüstungskontrollverträgen geschafft haben, die die gegenseitigen Sicherheitsinteressen anerkannt haben. Leider sind diese Verträge im Laufe der Zeit völlig erodiert und abgeschafft worden und wir sind jetzt wieder dabei, über solche Sicherheitsfragen zu diskutieren. Aber das könnte ein Weg sein, der realistischer erscheint, als wenn alle habe nichts, auch die kleinen Staaten, die natürlich gutwillig sind und aufs Völkerrecht setzen, aber letztlich gar keine Option haben, sich darauf einigen, die Nuklearwaffen der anderen zu verbieten.
80 Jahre Hiroshima, wie hat die Atombombe die Welt verändert? Unser Thema hier im Forum in SWR Kultur. Es diskutieren Wolfgang Richter, Sicherheitsexperte und Oberst AD, die Politikwissenschaftlerin Marina Henke von der Hertie School in Berlin und Dr. Lars Pohlmeier. Er ist Arzt und Vorstand der deutschen Sektion der Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs. Wir haben immer jetzt gesprochen von den fünf offiziellen Atommächten. Dazu kommen noch vier weitere, inoffizielle sozusagen, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel. In den letzten Jahren hat es eine gewaltige Aufrüstung gegeben, gerade in China. Und damit gibt es jetzt auch nicht mehr die klassische Blockkonfrontation Ost-West, sondern es gibt ein Spiel mit mehreren Spielern. Dafür ist, soweit man es sieht, die Sicherheitsarchitektur noch nicht erfunden worden. Also was folgt aus dieser unübersichtlicher werdenden atomaren Welt.
Es ist wirklich ein Umdenken gefragt. Auch was die ganzen nuklearen Theorien und Taktiken und Strategien und Doktrinen angeht. Weil in der Tat, während des Kalten Krieges ging es um zwei atomare Großmächte. Das waren die USA und das war Russland, beziehungsweise die Sowjetunion. Und jetzt geht es auf jeden Fall auch um China, das aufrüstet. Darüber haben wir schon mehrmals gesprochen. Aber die große Frage ist eben, kooperieren Russland und China eventuell zusammen? Und das ist auch das große Konundrum, mit dem sich die USA gerade auseinandersetzen. In diesen Abrüstungsgesprächen müsste man damit die beiden Arsenale von Russland und China zusammenzählen oder sind die immer noch unabhängig voneinander? Und man muss sich auch eventuell auf simultane Krisen einstellen. Ein eben, wo Russland eventuell Nuklearwaffen benutzt in dem eurasischen Konfliktraum, also über der Ukraine, dem Baltikum und China gleichzeitig in den Pazifik und eventuell sogar auch Nordkorea in einem Angriff gegen Südkorea. Also sprich, es gibt nicht nur ein Szenario, eine Großmacht, sondern mindestens zwei Großmächte und gleichzeitige Krisen, die sozusagen für die USA und auch NATO gerade keine wirklichen guten Pläne hat. Und da kommen wir wieder zurück zu dieser Abschreckungstheorie. Kann diese Abschreckungstheorie in so einer Welt mit mehreren Mächten, mehreren gleichzeitigen Krisen überhaupt funktionieren?
Also Frau Henkel, dazu glaube ich, ein Schuss Realismus ist da schon nötig. Wir sprechen im Moment über circa 4000 Atomwaffen aktiver Bestände auf Seiten Russlands und der USA. Und wenn man die nicht aktiven Bestände hinzuzählt, dann kommt man auf gut 5000 für beide Seiten. Demgegenüber hat China nach Schätzungen derzeit etwa 600 Atomsprengköpfe. Das ist nicht wesentlich mehr, als Frankreich und Großbritannien zusammen haben, die eben auch auf 515, glaube ich, ist die offizielle Zahl, derzeit kommen. Und die Briten haben angekündigt, möglicherweise ihre Obergrenze dann auch noch zu erhöhen unter den jetzigen Umständen. Das heißt, aus Russland wird auf diese Forderung der USA, China mit einzubeziehen in das strategische Gleichgewicht, immer die Antwort kommen, dann bezieht auch Frankreich und Großbritannien mit ein. Und das macht die Sache so schwierig. Also ein Gleichgewicht zu dritt ist schon mal schwierig, ein Gleichgewicht zu fünft ist noch schwieriger. Und dass die Chinesen und Russen ihre nicht nur Bestände, sondern ihre Nukleardoktrin miteinander harmonisiert haben, das, glaube ich, ist ein Gerücht. Hier geht es nicht um eine Liebesheirat, sondern um wirkliche nationale Sicherheitsinteressen, die beide Seiten etwas anders definieren. Noch nicht mal innerhalb der NATO schaffen wir es, dass die Nuklearwaffenkonzeption zum Beispiel zwischen den Briten und Franzosen wirklich koordiniert sind. Die Franzosen stehen außerhalb der Nuklearwaffenplanung innerhalb der NATO. Da gibt es viele Probleme, die zu lösen sind. Ich glaube, das ist etwas schwieriger, als nur bipolar hier weiterzudenken. Es ist in der Tat wichtig, in Zukunft Rüstungskontrolle weiter zu fassen und diese Mächte mit einzubeziehen. Und irgendwann stellt sich natürlich auch die Frage, was passiert mit dem, das hat er ihm ja nun angesprochen, was passiert mit denjenigen Nuklearmächten, die außerhalb des Nichtverbreitungsvertrags stehen und sozusagen nicht anerkannte Nuklearmächte sind.
Deswegen ist ja die Frage auch, was gibt es eigentlich für Zwischenschritte? Also es gibt ja ein riesiges Problem, vor dem wir stehen. Und wenn wir sagen, wir wollen als Ergebnis die Abschaffung der Atombomben, das ist mein persönliches politisches Anliegen, aber realistischerweise ist das ja nicht das, was nächste Woche passieren kann. Deswegen ist die Frage, was sind eigentlich die Zwischenschritte? Und wenn ich überlege, was wir in die Debatte versuchen einzuführen, was sinnvoll ist, das Risiko eines Atomkrieges zu minimieren, auch das Risiko eines vielleicht nicht gewollten Unfallbedingten, da gibt es ja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, zahllose Beispiele, dass aus Gründen von Missverständnissen oder Unfällen Atomschläge hätten passieren können. Es sind weitreichende Publikationen über die Unfälle in den USA, in Russland ist es geheim, da bin ich sicher, dass da noch viel mehr passiert ist. So, was ist die Frage, was kann man machen? Man könnte alle Akteure einbinden, zum Beispiel in die Frage No First Use, Erklärung, Atomwaffen nicht zuerst einzusetzen. Oder Atomwaffen aus der De-Alerting, Atomwaffen aus der Alarmbereitschaft zu nehmen. Oder sozusagen atomwaffenfreie Zonen weltweit weiter auszubauen, um da Schutzräume zu schaffen. Das ist ein Instrument, wo ich mir vorstellen könnte, dass man sozusagen auch kleinschrittig, nicht den ganz großen Wurf, den wird man so schnell gar nicht hinbekommen, aber die Psychologie wieder zu ändern in einem positiven Sinne. Und die zweite Frage, da würde ich auch gerne nochmal die Meinung von Frau Henke, weil sie das vorhin aufgeworfen hat. Sie haben das ja so als Frage formuliert. Ist es eigentlich von Interesse von Nicht-Atomwaffenstaaten, Atomwaffen zu haben, um ein größeres Sicherheitspotenzial zu entwickeln? Ist das eigentlich wirklich so? Denn die Atomwaffenprogramme, Nordkorea steht, bezahlt ja seine Atomwaffenrüstung mit furchtbarer Sanktion und bitterer Armut. Der Iran ist bitterlich bestraft, wirtschaftlich auch, durch seine Ambitionen. Und wird man nicht durch Atomwaffenambitionen auch zum Ziel von Angriffen? Also müssten wir nicht in der Debatte auch dahin kommen, und das ist meine Position eigentlich zu sagen, Bestrebungen, Atomwaffen zu entwickeln, machen einen schwächer, machen einen zum Ziel und es hat einen hohen gesellschaftlichen Preis.
Sie haben immer komplett recht, aber dennoch ist die Realität eben ein bisschen nuancierter. Wir müssen uns auch die USA mal anschauen. Es wurde Obama erwähnt und seine Rede in Prag.
2009 war das, ganz schön lange her.
Niemals hat Obama angeboten, komplett alle Atomwaffen der USA abzuschaffen. Es ging immer darum, die Atomwaffen weltweit zu reduzieren. Aber dann hat sich die USA diese Möglichkeit immer freigehalten, selbst noch ein nuklear-eventuell Monopol beizubehalten. Es ging hier um 500, vielleicht um 1000 Sprengköpfe. Und ehrlich gesagt, ich habe 14 Jahre in den USA gelebt, geforscht, unterrichtet. Ich sehe da gerade überhaupt kein Potenzial, dass die USA gewillt ist, Atomwaffen abzuschaffen. Es existiert einfach nicht. Ne? Oh, warum? Weil man immer noch
Brett.
Denkt,
das dickste
das
Brett
ist das dickste
USA.
Das ist das ganz genau. Brett,
ja. Also ich stimme
ja
euch
auch ein Land wie Israel vor. Israel könnte diese ganze Politik, dass sie gerade durchführt, ob das Gaza ist oder auch die Iran, ohne Atomwaffen im Hintergrund auch nicht durchführen. Es gibt auch einen unglaublichen Ego-Boost, eine Machtposition in der Region für Israel. Und deshalb gibt es eben immer wieder beide Seiten, beide Beispiele. Staaten, die von der Existenz von Nuklearwaffen profitieren und natürlich auch Staaten, wo es einfach ein absoluter Irrsinn ist, wo man denkt, warum haben sie so viel Geld und Investitionen in diese Programme ausgegeben?
Ich stimme natürlich zu, Frau Henke, dass es natürlich unter dem Schutz von Nuklearwaffen möglich ist, eine Politik der Aggression zu betreiben oder eine Politik imperialer Ausdehnung. Das haben Sie an zwei Beispielen nun deutlich gemacht. Andererseits, Herr Pohlmeier hat natürlich ein paar Punkte angesprochen, die durchaus auch realistisch sind. Denn wir haben ja bei den Überprüfungskonferenzen zum Nuklearwaffensperrvertrag genau diese Schritte, die Sie angegeben haben, schon festgelegt in den Abschlussdokumenten, solange es noch ein Abschlussdokument gab. Genau. Also sowas wie De-Alerting, No First Use war übrigens nicht dabei, aber De-Alerting, die Notwendigkeit, Unfälle durch Misperzeptionen zu verhindern, kernwaffenfreie Zonen oder auch, was man als einen Vertrag über das Verbot spaltbaren Materials und so weiter bezeichnet. Hier gibt es eine ganze Menge. Und das sind Forderungskataloge, die im Verlauf dieser Überprüfungskonferenz aufgestellt worden sind. Diese Überprüfungskonferenz des NVV, des Nichtverbreitungsvertrags, haben diese kleineren Schritte, die man tun kann, die ganz realistisch sind, festgelegt. Das haben alle Teilnehmer auch zugestimmt. Es geht jetzt darum, solche Dinge umzusetzen. Natürlich sind das alles kleinere Schritte, Detailschritte. Und es wäre insgesamt wichtig, auf den Weg von Sicherheitskooperation zurückzugehen, denn unter der Bedingung gegenseitiger Feindschaft und Drohung wird es keine weitere Abrüstung geben. Also ich glaube, an der Stelle können wir uns ein Beispiel nehmen, an dem, wie in Europa agiert worden ist in den 90er Jahren und in den ersten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren der 2000er, in denen man sich ja auf eine gemeinsame Sicherheitsordnung geeinigt hatte, die allerdings dann im Laufe der Zeit völlig erodiert ist. Aber das wäre für mich ein realistischer Weg, zurückzukehren zu einer Chance für die Abrüstung.
Ja, aber da muss ich Ihnen ein bisschen jetzt eine Realitätskontrolle geben, weil natürlich die 90er Jahre eine ganz andere Welt waren als die heutige Welt. Da Russland war schwach, Amerika war stark, China war de facto noch kein wirklicher Akteur auf der internationalen Weltbühne und man konnte so gewisse Normen diktieren. Und die Welt mittlerweile, wie Sie selbst wissen, sieht ganz anders aus als in den 90er Jahren, als in den Nullerjahren. Und deshalb sich zurück, diese Situation zurückwünschen, ist, glaube ich, auch eine Illusion.
Also Entschuldigung, die Normen sind doch nicht diktiert worden. Also da widerspreche ich Ihnen ja nun völlig. Wir haben im Rahmen dieser Détente-Politik die ja schon in den späten 60er begonnen worden ist, aber dann in den 90ern Früchte trug, unter anderem mit der deutschen Einheit. Wir haben ja sehr, sehr viel erreicht. Den Abbau von konventionellen Streitkräften auf allen Seiten, den Abbau von nuklearen Streitkräften, den INF-Vertrag. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen aufzählen. Die Voraussetzung war nicht, dass eine Seite der anderen etwas diktiert, sondern die Voraussetzung war, dass sich erstmal 57 OSZE-Staaten geeinigt haben, also Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, und hier spreche ich auch wirklich nur über Europa, auf einen Weg der Sicherheitskooperation zu gehen und die eigene Sicherheit nicht zulasten des anderen erhöhen zu wollen. Dieser Weg hat sehr viel Erfolge gebracht und er ist leider verlassen worden. Und auf diesen Weg müssen wir zurückkommen. Ich glaube, Realitätscheck müssen wir betreiben, das ist richtig, die Bedingungen heute sind anders. Aber warum sind sie anders? Auch deswegen, weil wir diesen Weg verlassen haben. Das trifft weniger Deutschland als aber doch auch die USA und auch Russland, die deutlich von diesem Weg abgewichen sind. Das heißt ja nicht, dass die Politik nicht Schritte unternehmen kann, auch wenn es im Moment nicht sehr gut ausschaut, am Ende wieder auf diesen Weg zurückzufinden, weil es der einzige ist, der Abrüstung möglich macht.
Die Angriffe Israels und der USA auf das Atomprogramm des Iran, haben die eigentlich den Zweck erreicht, die Region, vielleicht auch die Welt ein Stück weit sicherer zu machen? Ganz einfach aus dem Gedanken heraus, weil die Weltgemeinschaft nicht einen weiteren atomaren Schurkenstaat ertragen kann.
Wenn Sie so fragen, wird mir schlecht, muss ich sagen. Und zwar, ich sage das jetzt so krass, weil wir haben in einer solchen, oder nicht wir, ich habe damit ja nichts zu tun, in einer solchen Arroganz des Machtwahnsinns haben die USA das Atomabkommen gekündigt mit dem Iran. Der Iran hat ein Atomabkommen unterzeichnet mit westlichen Staaten und das wirft sicher viele Fragen auf und ich bin sicher, dass versucht wurde zu schummeln und zu täuschen. Aber es gab ein Agreement, in dessen Rahmen Überprüfung möglich war. Der Iran ist ja auch freiwillig bisher immer noch Teilnehmerstaat des Atomwaffensperrvertrages und hat auch in der Vergangenheit alle zusätzlichen Sicherheitsabkommen unterzeichnet und Kontrollen der IAEA zugelassen. Und leichtfertig ist unter Trump dieses Abkommen gekündigt worden und jetzt wird praktisch mit Brachialgewalt wird versucht, eine Situation zu erzeugen, die Militärmöglichkeiten des Iran zu zerstören. Aber ist das eine Welt, die wir anstreben können und ein Konzept von Politik, was wir unterstützen können? Da würde ich sagen, nein, so geht das nicht. Genau so geht es nicht und es wird so auch nicht funktionieren.
Da stimme ich Ihnen zu, Herr Pohlmeier, zu diesem Punkt. Es ist nicht der Iran gewesen, der diesen Vertrag, den man 2015 geschlossen hat, verlassen hat, sondern es war Trump, und zwar in seiner ersten Amtsperiode. Das hat ja auch bedeutet, dass damit Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft trat, sogar Sekundärsanktionen, die damals Trump angedroht hat, auch gegen diejenigen Staaten, die mit Iran weiter Handel führen. Daraufhin hat erst der Iran seine Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde nicht eingestellt, aber eingeschränkt und hat auch teilweise Intransparenz gezeigt. Das ist das, was auch die Europäer dann eben kritisiert haben. Aber auch amerikanische Geheimdienste haben deutlich gemacht, kurz vor dem großen Angriff auf den Iran, dass es keine Vorbereitung gegeben habe, im Iran an einer Bombe tatsächlich zu bauen. Was man gemacht hat, war den Vertrag oder das Übereinkommen insofern zu brechen, als die Anreicherung des nuklearfähigen Materials auf über 3,67% erfolgte und damit in die Nähe eines waffengrädigen Atommaterials gekommen ist. Das heißt ja noch nicht, dass es dann auch eine Atombombe gibt. Da sind noch sehr viele Schritte dazwischen. Und man war etwa bei einigen, ich glaube 40 Kilo, bei etwa 60% angekommen. Das ist noch nicht die Waffe. Und insofern war ein solcher Angriff natürlich auch aus meiner Sicht völkerrechtswidrig. Es gab keinerlei unmittelbare Bedrohung, der man entgegentreten müsste. Und selbst der Gouverneursrat dieser Atomenergiebehörde hat kurz vorher ja noch festgestellt, dass man wirklich auch kritisiert, dass der Iran keine Transparenz zeigt, hat aber darauf verwiesen, dass alle weiteren Maßnahmen, die daraus folgten, in der Ägide des UN-Sicherheitsrats liegen und nicht in einem unilateralen Angriff irgendeiner Macht. Das war ein Völkerrechtsbruch.
Und im Ergebnis vielleicht trotzdem begrüßenswert, weil der Iran jetzt weit zurückgeworfen ist mit seinem Atomprogramm?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass noch genug Material vorhanden ist, um ein paar Sprengköpfe zu bauen. Und jetzt wird der Iran das in absoluter Geheimhaltung machen und dann vielleicht in 6 Monaten, vielleicht später, vielleicht früher diese Sprengköpfe eventuell erwähnen oder vielleicht finden es die israelischen Geheimdienste raus, was passiert. Aber ich glaube nicht, dass dieses Programm zu Ende ist.
Ich möchte noch ein letztes Thema in dieser Runde ansprechen. Unionsfraktionschef Jens Spahn raunte kürzlich in einem Interview etwas von einem europäischen nuklearen Schutzschirm. Die Idee der europäischen Bombe ist ja nicht neu. Frankreich und Großbritannien stehen bereit und doch wäre das ein Projekt mit außerordentlichen Hindernissen. Ist die europäische Atombombe eine fixe Idee oder eine reale Möglichkeit?
Ich glaube, es ist ein bisschen unrealistisch. Zunächst mal ist ja viel darüber geredet worden, ob die Europäische Union selbst so etwas wie eine Nuklearmacht werden könnte. Das setzt natürlich voraus, dass die Franzosen ihre Nuklearmacht sozusagen multilateralisieren, was immer das bedeutet. Der wesentliche Punkt, der dagegen spricht, ist, die Europäische Union ist ein Sonderbündnis von Staaten, die nur einen Teil ihrer Souveränität an die Kommission abgegeben haben. Die Souveränität der Staaten besteht weiterhin. Und solange es keinen einheitlichen europäischen Bundesstaat gibt, gibt es auch keine einheitliche Autorität, die etwa Nuklearwaffeneinsätze auslösen könnte, genehmigen könnte oder überhaupt die Konzeption dafür gestalten könnte. Das heißt, es bleibt bei einer französischen Bombe. Das ist der erste Punkt. Dann ergibt sich natürlich die Frage, kann man möglicherweise diese französischen Nuklearwaffen so unterstützen, dass sie eine gesamteuropäische Abschreckungsfunktion haben. Und da bin ich jetzt zurück bei der Eingangsfrage, die wir vorhin diskutiert haben. Wie glaubwürdig ist es, dass ein Staat, der selbst Nuklearmacht ist und in einem gegenseitigen Zerstörungsverhältnis sozusagen lebt mit einer anderen Nuklearmacht, dieser Nuklearmacht androht, zum Schutze einer Nicht-Nuklearmacht solche Waffen einzusetzen? Hier gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man wehrt einen Angriff auf dem Gefechtsfeld mit Nuklearwaffen ab. Das nennt man dann Denial, die Verwehrung des Erfolgs. Oder man droht an, dass man die Folgen eines solchen Einsatzes in eine Höhe treibt, die unkalkulierbar sind und für den Angreifer nicht mehr zu tragen sind. Und hier ergeben sich logische Probleme. Es bleibt eigentlich nur die erste Lösung, weil die zweite mit der Selbstvernichtung verbunden ist. Und wenn die erste Lösung funktionieren soll, dann fragt man sich, wie skalierbar ist das, was die Franzosen haben? Oder reicht es aus, was jetzt auch diskutiert wird, dass allein die Existenz einer französischen Nuklearmacht aufgrund ihrer geografischen Nähe sozusagen das Nachbarland, in dem Fall Deutschland, mit abschreckt? Aber wie weit reicht so eine Überlegung? Reicht sie bis Warschau? Reicht sie bis Tallinn? Also ich bin da sehr skeptisch und ich glaube, da müssen wir noch etwas genauer drüber nachdenken, als sehr schnell zu sagen, wir machen mal morgen mit ein paar Milliarden mehr eine europäische Nuklearmacht.
Es gibt natürlich viele sozusagen Zwischenlösungen. Man könnte über eine europäische nukleare Teilhabe nachdenken. Wie Sie selbst wissen, Deutschland hat gerade amerikanische Atombomben. Man könnte sich vorstellen, dass zum Beispiel anstatt amerikanische Atombomben dann französische Atombomben in Deutschland stationiert werden und die dann auf Rafale-Flugzeuge, die Deutschland noch nicht hat, aber die ausgeliehen bzw. gekauft werden könnten, montiert werden. Sozusagen eine Replika dieses amerikanischen Modells, aber mit französischen Materialien. All diese Ideen, die fliegen gerade im Raum herum, sehr große Diskussionen finden statt, noch nichts Konkretes wurde entschieden, vielleicht wird auch nie jemals etwas wirklich entschieden. Aber die große Frage ist eben, können wir weiterhin auf den amerikanischen nuklearen Schutzschirm bestehen oder müssen wir einfach an Alternativen denken und diese Alternative, wenn es eine Alternative geben sollte, wäre es keine deutsche Alternative, sondern doch eine europäische.
Herr Pohlmeier, wie beobachten Sie diese Diskussion und wie bewerten Sie sie?
Ich möchte darauf als Arzt antworten. Ich mache das jetzt 35 Jahre ehrenamtlich und aus meiner langjährigen Erfahrung mittlerweile, früher als Student, da war es auch eher theoretisch, jetzt bin ich sehr erfahrener Arzt, strammer Schulmediziner, klinischer Forscher, also weit weg von jeder Naivität. Ich glaube, dass das Problem dieser Debatten ist, dass wir sozusagen eine Pseudo-Rationalisierung vornehmen. Wir geben dieser ganzen Debatte wie so ein, als ob es ein mathematisches System wäre, wo 2 und 2 4 ist, wo man Dinge vorhersagen könnte. Tatsächlich, und damit gehe ich nochmal zurück an das Bombardement von Hiroshima, an das wir ja gedenken jetzt, 94% der medizinischen Infrastruktur ist zerstört worden. Das Leid der Menschen ist unfassbar gewesen. Vor Gesellschaft mit all diesen Fragen von Atomwaffen ist, dass man in Kauf nimmt, dass eine totale Zerstörung und unermessliches Leid entsteht. Ich sage, dass kein Politiker das verantworten kann, in diese Richtung weiter Ideen von Sicherheit in Anführungsstrichen zu entwickeln. So kann Sicherheit nachhaltig nicht erreicht werden. Und ich denke, wir müssen rauskommen aus dieser militärischen Denkweise und nochmal neu beginnen, eine andere Art von Sicherheitsideen zu entwickeln. Das halte ich nicht für naiv, sondern das halte ich, wenn wir überleben wollen als Menschheit, für alternativlos.
Wir nehmen das mal als Schlusswort. Dr. Med. Lars Pohlmeier, Arzt und Vorstand der deutschen Sektion der Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges. Wolfgang Richter, Sicherheitsexperte, Oberst AD und Professor Marina Henke von der Hertie School in Berlin. Sie leitet dort das Center for International Security. Unser Thema heute im Forum in SWR Kultur, 80 Jahre Hiroshima. Wie hat die Atombombe die Welt verändert? Am Mikrofon war Thomas Ihm. Ihnen dreien herzlichen Dank für die Diskussion.